SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Heute mit mir, Margareta Holzreiter. Schön, dass Sie mit dabei sind. Diese dunklen Wintertage, an denen eine richtig dicke Nebelsuppe über uns hängt und die Sonnenstrahlen nicht einmal ansatzweise genügend Kraft haben, um zu uns durchzudringen. Das sind wahrscheinlich nicht nur für mich die tristesten Tage im ganzen Jahr. Und wenn es dann auch noch windstill ist, dann ist das nicht nur für unsere Stimmung, sondern auch für unsere Energieversorgung herausfordernd. Man spricht dann von Dunkelflauten.
Dunkel heißt einfach wenig PV-Erzeugung. Das muss nicht Nacht sein, das kann auch einfach sehr bewölkt sein oder neblig. Und Flaute heißt dann für die Windenergie einfach sehr wenig Wind. Das zeigt schon, dass es sinnvoll ist, beides auch zu kombinieren. Also ein Ausbau nur von Photovoltaik und nur von Windenergie führt nicht zum Ziel, weil dann hat man sehr viel mehr Dunkelflauten als ohne diese Kombination.
Sagt der Energiesystemforscher Thomas Schöb vom Forschungszentrum Jülich. Im Globalinterview erklärt er, was noch wichtig ist, damit unser Energiesektor klimafreundlicher wird und wie wir trotzdem nicht im Dunkeln sitzen. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit der Klimapolitik in verschiedenen Metropolen der Welt. Hat in Ihrer Nachbarschaft jemand so eine richtig große Solaranlage auf dem Dach? Würden Sie in Österreich leben, dann könnte das für Sie sehr interessant sein. Dort könnten Sie mit Ihrer Nachbarin nämlich eine Energiegemeinschaft eingehen und so Ihren klimafreundlichen Strom mitnutzen. So ein Energy-Sharing-Modell, das wurde auch in Niedersachsen getestet. Lara Schehada.
Backsteinhäuser, plattes Land, jede Menge Solaranlagen. Das ist der kleine Ort Barkum in Niedersachsen. Genau hier hat Bürgermeister Tobias Averbeck in diesem Jahr ein großes Experiment gewagt. Manche Bewohner haben Solarzellen, andere nicht. Wie wäre es, wenn die Bürger untereinander ihren Strom teilen könnten?
Das Beispiel mit dem Apfelbaum. Wenn der Baum mehr Äpfel trägt, als ich überhaupt nutzen kann und sinnvoll verwerten kann, dann lege ich die in einen Korb und verschenke sie an den Nachbarn, reiche sie rüber an andere Nachbarn. Das ist das allereinfachste Beispiel, um ein Stück weit auch Energy Sharing zu erklären.
Ganz so einfach ist das mit einer Stromleitung nicht. Aber möglich ist Energy Sharing durchaus. Das Projekt in Barkum funktioniert so. Solarbesitzer teilen ihren Strom regional, im Idealfall direkt mit den Nachbarn. Beide einigen sich auf einen Preis. Stromanbieter und internationale Krisen haben dadurch kaum noch Einfluss auf den Strompreis.
Mit Energy Sharing kommt der Strom günstiger bei den Verbrauchern an und der Erzeuger hat mehr davon. Es ist eine sogenannte Win-Win-Situation von beiden Seiten.
Einer der Teilnehmer des Projekts ist Elektriker Matthias Thole. Er hat sich im letzten Jahr zwei Solaranlagen selbst aufs Dach gebaut. Die versorgen jetzt drei Generationen mit Strom und er könnte mindestens noch eine Familie versorgen.
Die Photovoltaikanlage produziert im Jahr 20.000 Kilowattstunden und ich verbrauche davon gut 8.000 Kilowattstunden, sodass ich dann 12.000 Überschuss habe. Wenn alles gut läuft, verkaufe ich meinen gesamten Stromüberschuss an den Nachbarn und bekomme das zu einem vernünftigen Preis vergütet.
Aber Strom von den Nachbarn zu kaufen, ist in Deutschland bisher nicht erlaubt. Wenn Solaranlagen zu viel Energie produzieren, wird dieser Strom in ganz Deutschland verkauft. Zu dem Preis, den Stromanbieter dafür zahlen. Aber genau darüber wird gerade im Bundestag diskutiert.
Grundsätzlich gesehen soll ja das Energiewirtschaftsgesetz angepasst werden, um eben Energy Sharing erstmals zu ermöglichen, die Akzeptanz zu erhöhen, weil die nachbarschaftlichen Kommune oder der Nachbar ja auch durch verbilligte Tarife davon profitieren soll. Funktioniert in vielen Regionen der Welt und sollte auch in Deutschland möglich sein.
Laut Energieökonomin Claudia Kempfert bleibt Deutschland auch keine andere Wahl. In der Europäischen Union gibt es nämlich bereits eine Richtlinie. Ab Sommer 2026 soll Energy Sharing möglich sein. Das bedeutet, Solarbesitzer und Käufer können in einem bestimmten Radius Energiegemeinschaften schließen. Dafür brauchen sie intelligente Messgeräte und eine App. So wird der Strom in der Gemeinschaft verteilt.
In Österreich und Italien gibt es Energy Sharing, genau das, was man in Deutschland ja eigentlich auch haben will, dass man einerseits das Energiesystem entlastet und da Kosten vermeidet, dass der Strom eben optimal genutzt werden kann, nicht irgendwie verschwendet werden muss oder abgeregelt werden muss.
Einziges Problem, Energy Sharing funktioniert nur, wenn viele Menschen mitmachen und erstmal ein bisschen Geld investieren. Im aktuellen Gesetzentwurf ist aber noch keine konkrete Umsetzung vorgesehen. Subventionen soll es erstmal auch nicht geben. Kommunen und Länder kritisieren das. So auch Tobias Averbeck, Bürgermeister von Barkum.
Das finde ich schade und da würde ich gerne an der einen oder anderen Stelle nochmal den Finger in die Wunde legen, um zu sagen, mit der einen oder anderen Ergänzung könnte es aber massenmarktfähig werden und dann wird es auch zum Gewinner.
Technisch seien viele Kommunen schon bereit, das Gesetz umzusetzen, so Averbeck. Jetzt brauche es nur noch eine klare Vision und Zukunftssicherheit vom Bund.
Wenn das Gegenteil der Fall ist, wir also zu wenig Sonnenstrom haben, dann ist das nicht nur für den Nachbarn mit dem Solardach ein Thema. Seit Jahren wird berechnet und diskutiert, wie sich Deutschland auch in der dunklen Jahreszeit mit grüner Energie versorgen kann. Thomas Schob forscht dazu am Institut für Klima- und Energiesysteme des Forschungszentrums Jülich. Er leitet dort das Team Energiesystemtransformation. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Global, das Gespräch.
Herr Schöp, können Sie sich erinnern, wann Sie das Wort Dunkelflaute zum ersten Mal gehört haben?
Das Wort Dunkelflaute, das müsste bestimmt im Studium gewesen sein, als das erste Mal um die erneuerbaren Energien ging, als irgendein Professor mal erwähnt hat, dass Dunkelflauten ein Problem sein könnten.
Sein könnten, sagen Sie. Lassen Sie uns doch vielleicht noch mal kurz klarstellen, es ist ja sowieso viel dunkel und trüb zwischen November und Februar. Ist dann nicht die ganze Zeit irgendwie Dunkelflaute?
Nein, es ist nicht die ganze Zeit Dunkelflaute im Winter. Vor allem die Windenergie speist im Winter sehr viel ein. Tendenziell wird im Winter auch mehr Strom aus Windenergie erzeugt als im Sommer. Aber es gibt in der Wissenschaft auch keine klare Definition, was jetzt eine Dunkelflaute ist. Manche sagen, ab 50% weniger Erzeugung als im Durchschnitt ist eine Dunkelflaute. Andere setzen die Grenze enger und sagen erst bei nur noch 10% der Erzeugung ist eine Dunkelflaute. Von daher ist das sehr unterschiedlich und kann man nicht generell sagen, dass im Winter immer Dunkelflaute wäre.
Aber es ist schon so, dass es im Winter wahrscheinlicher ist, oder?
In Systemen, die sehr viel Photovoltaikenergie aufbauen, so wie es in Deutschland, vor allem auch im Süddeutschland passiert, ist das Risiko schon höher. Wenn Sie jetzt Energiesysteme haben, wo sehr viel Windenergie ist, also jetzt eher Norddeutschland gesehen, da muss im Winter nicht unbedingt mehr Dunkelflaute vorhanden sein.
Also hilft es schon mal, wenn man Solar- und Windenergie hat, weil oft nicht beides gleichzeitig ausfällt.
Genau, also die Kombination aus Windenergie und Photovoltaik ist erstmal schon mal eine gute Lösung, um Dunkelflauten zu vermindern. Und wir sollten uns nicht darauf konzentrieren, nur Photovoltaik auszubauen oder nur Windenergie.
Aktuell stellen wir unsere Energieversorgung während Dunkelflauten ja noch mit Kohle- und Gaskraftwerken sicher. Wenn wir aber in Zukunft klimaneutral sein wollen, dann brauchen wir da ja auch andere Lösungen. Wie könnten wir uns da in Zukunft absichern?
Auch in Zukunft werden wir flexible Kraftwerke brauchen. Das können Neubau von Gaskraftwerken sein, die natürlich dann noch erst mit Erdgas betrieben werden, was natürlich auch zu Emissionen führt. Zukünftig könnten diese Kraftwerke auch mit Wasserstoff betrieben werden. Das heißt, Wasserstoff als emissionsfreier Energieträger wäre hier für die Zielrichtung Richtung Treibhausgasneutralität sehr gut geeignet. Oder aber wir könnten bestehende Kraftwerke, die Biomasse nutzen, das können Biogasanlagen sein oder Holzheizkraftwerke, diese könnten wir ausbauen. Das heißt, die Leistung sollte flexibilisiert werden, sodass sie flexibel reagieren können, wenn eine Dunkelflaute ansteht.
Ja, und ein weiterer Ansatz ist ja, dass mehr Energie gespeichert werden soll, damit wir quasi einen Stromvorrat für Dunkelflauten haben. Aber haben wir im Winter, wenn dann wenig Sonne da ist und wir viel heizen, überhaupt überflüssigen Strom, den wir speichern könnten?
Aktuell haben wir im Winter noch nicht so viel überflüssig, dass wir besonders viel speichern können. Aber in Zukunft, wenn wir die Windenergie wieder ausbauen, werden wir auch im Winter sehr viel Stromüberschüsse haben. Und dann können wir den Windstrom sehr gut speichern. Und man muss auch bedenken, auch im Winter wird die Photovoltaik bei klarem Himmel sehr viel Strom erzeugen über die Mittagszeit. Das heißt, auch da werden wir den Fall haben, dass wir um 12 Uhr mittags mehr Strom haben werden, als wir verbrauchen werden. Und diesen können wir trotzdem auch im Winter zwischenspeichern, um dann ihn zumindest in die Abendstunden zu verschieben.
Okay, und gilt das dann auch im Kleinen, also bei Leuten, die zum Beispiel zu Hause eine Solaranlage am Balkon oder auf dem Dach haben?
Natürlich, also auch für den Privathaushalt macht das Sinn. Auch im Winter werden sie zur Mittagszeit mehr Strom erzeugen, als sie verbrauchen können. Und den können sie dann abends, wenn sie nach Hause kommen, wieder nutzen. Allerdings ist es natürlich trotzdem immer noch weniger als im Sommer.
Okay, und jetzt nochmal vom ganz Kleinen zum ganz Großen. Viele Fachleute sagen ja, dass die EU enger zusammenarbeiten müsste bei der Energieversorgung der Zukunft. Wie sehen Sie das?
Auf EU-Ebene zusammenarbeiten ist erstmal sehr sinnvoll. Eine Dunkelflaute ist immer räumlich auch begrenzt. Das heißt, in Europa wird immer irgendwo der Wind wehen oder die Sonne scheinen. Das heißt, eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene macht eh Sinn, weil die Dunkelflauten dann weniger schlimm und weniger lang werden.
Irgendwo in Europa scheint immer die Sonne, sagen Sie. Das klingt schon fast wie ein schöner Schlusssatz.
Das kann man so schön sagen. Das ist eine sehr positive Aussage. Nachts scheint in Europa dann doch nicht überall die Sonne.
Und ganz so einfach ist es dann mit der Koordinierung auch auf EU-Ebene wahrscheinlich nicht. Wie ist denn da Ihre Prognose? Bekommen wir das hin mit einer stabilen, klimafreundlichen Energieversorgung?
Wenn wir jetzt nur die Dunkelflaute betrachten, bin ich mir sehr sicher, dass wir das gut hinbekommen werden. Es gab ja auch Rufe, dass mit erneuerbaren Energien die Versorgungssicherheit sinkt. Das Gegenteil ist der Fall. Alle Statistiken zeigen, die Versorgungssicherheit steigt sogar noch weiter an. Das wird auch in Zukunft so sein. Man muss jetzt aber natürlich planen. Flexible Kraftwerkskapazitäten, Speicherausbau, europäische Zusammenarbeit, Netzausbau, das muss jetzt angestoßen werden. Ob wir dann bis 2045 oder 2050 auf EU-Ebene schon komplett emissionsfrei sind, das werden wir sehen.
Sagt Thomas Schöb, Energieingenieur am Forschungszentrum Jülich. Vielen Dank für Ihre Zeit. Auch in Kopenhagen ist die Energieversorgung der Zukunft ein Thema. Die Stadt wollte eigentlich bis 2025 klimaneutral werden. Das Ziel wurde zwar verfehlt, trotzdem bleibt die Fahrradstadt optimistisch und setzt sich sogar ein noch größeres Ziel. 2035 will Dänemarks Hauptstadt klimapositiv sein. Jana Sinram weiß, was dafür noch getan werden muss.
Wer in Kopenhagen von A nach B muss, schwingt sich meistens aufs Rad. Die dänische Hauptstadt gilt als eine der fahrradfreundlichsten Städte der Welt. Es gibt 5-mal mehr Fahrräder als Autos, spezielle Radschnellwege und intelligente Ampelsysteme für eine grüne Welle. Auch das Metrosystem ist gut ausgebaut und wird in den kommenden Jahren noch erweitert. Teil eines Mobilitätskonzepts, mit dem die Stadt neben anderen Maßnahmen darauf hinarbeitet, klimaneutral zu werden. Dieses Ziel hatte sich Kopenhagen eigentlich schon für 2025 gesetzt. Bereits vor einigen Jahren wurde aber klar, das ist nicht zu schaffen. Trotzdem habe der ambitionierte Klimaplan die Stadt vorangebracht, betont Charlotte Korsgaard, Leiterin der Klimaeinheit bei der Kommune Kopenhagen. Denn mit dem Plan waren viele Entscheidungen verbunden, die in die richtige Richtung gingen. Wir werden die Klimaneutralität dieses Jahr noch nicht erreichen. Aber im Vergleich zum Jahr 2010 haben wir unsere CO2-Emissionen bereits um 80% reduziert. Zum Beispiel, indem die beiden großen Wärmekraftwerke der Stadt auf Biomasse umgestellt wurden. Statt Kohle werden dort inzwischen Holzpellets verbrannt. Das hat den CO2-Ausstoß deutlich reduziert. Außerdem sind 98% der Gebäude in Kopenhagen an das moderne Fernwärmenetz angeschlossen, das als besonders energieeffizient gilt. Charlotte Korsgaard. Die verbleibenden 20% Emissionen entstehen im Bereich Transport und in kleineren Wärmekraftwerken für Spitzenlastzeiten. Die nutzen wir aber nur noch selten. Und der letzte große Teil ist die Müllverbrennung, die Bestandteil unserer Energieversorgung ist. Außerdem sind auch in Kopenhagen noch zu viele Autos in der Stadt unterwegs, obwohl es ihnen immer schwerer gemacht wird, erzählt ein Mann auf der Straße. Es ist schön und gut, grün zu werden, aber es muss auch realistisch bleiben. Ich als Handwerker kann kaum noch in die Stadt fahren, weil ich keinen Parkplatz finde. Es gibt nur ein paar für Firmenwagen mit gelben Kennzeichen. Das war's. Im historischen Zentrum hat Kopenhagen bereits mehr als die Hälfte der Parkplätze abgeschafft. Sie mussten Platz machen für breitere Bürgersteige und Radwege. Viele Menschen in Kopenhagen sehen die Veränderungen durch den grünen Umbau ihrer Stadt positiv. Ich habe nichts dagegen, öfter das Fahrrad als das Auto zu nehmen. Für mich ist das in Ordnung und ich freue mich, dass es Leute gibt, die auch an unsere Zukunft denken. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit oder nehme den Zug. Und ich denke, dass das viele tun, aber es könnte noch besser werden. Wenn man zum Beispiel die Preise für öffentliche Verkehrsmittel senken würde, würden das vielleicht noch mehr Menschen nutzen. Generell überwiegt in Kopenhagen der Optimismus. Als neues Ziel für 2035 hat sich die Stadt sogar vorgenommen, klimapositiv zu werden, also mehr schädliche Emissionen zu binden, als sie ausstößt.
Und wie gut es auch für unsere Lebensqualität ist, wenn Städte ihre Emissionen reduzieren, das zeigt sich nochmal besonders eindrücklich, wenn das Gegenteil der Fall ist. Franziska Amler aus Neu-Delhi.
Der Tag in Indiens Hauptstadt beginnt grau. Aber es ist kein Nebel, der die Stadt einhüllt, es ist giftiger Smog. Die Luft ist so dick, dass selbst das berühmte India-Gate kaum zu erkennen ist. Für viele Menschen in der Stadt gehört dieser Dunst inzwischen zum Alltag. Auch für Sashi Kumar, der 57-Jährige, steht am Fenster seiner Wohnung, zieht die dicken Vorhänge zur Seite und schaut hinaus. Statt im Park zu joggen, macht Sashi Kumar jetzt Gymnastik zu Hause.
Normally we do it outside.
Das fühlt sich sehr schlecht an. Normalerweise machen wir das draußen. Jetzt sind wir gezwungen, es drinnen zu machen. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Früher haben wir beim Sport auch Freunde getroffen, uns unterhalten. Das geht jetzt alles nicht mehr.
Seit mehr als 3 Jahrzehnten lebt Sashi Kumar in Delhi. Die Luft, sagt er, sei Jahr für Jahr schlimmer geworden. Auch heute wieder, er schaut auf sein Handy, die Karte der Stadt leuchtet tiefrot. Laut Studien steht inzwischen jeder 7. Todesfall in Delhi mit der Luftverschmutzung in Verbindung. Die 35 Millionen Megametropole gilt als eine der am stärksten verschmutzten Städte der Welt. Mit Beginn des Winters wird die Luft regelmäßig hochgiftig. Ein Grund, Landwirte in den Nachbarstaaten verbrennen ihre Erntereste. Dazu kommen Abgase, Baustellenstaub und Industriequalm. All das legt sich wie ein grauer Schleier über die Stadt. Ein großes Problem für die Gesundheit, denn die winzigen Feinstaubpartikel gelangen bis tief in die Lunge. Besonders Kinder leiden darunter. In einer Klinik in Delhi beugt sich Dr. Anamika Dubey über ihren kleinen Patienten, setzt das Stethoskop an, hört die Lunge ab. Wenn ein Kind oder ein Erwachsener ohnehin schon eine genetische Veranlagung für Allergien hat, dann treten die Beschwerden noch stärker auf. Also mehr Niesen, eine verstopfte Nase, anhaltenden Husten und oft schlaflose Nächte.
Persistent coughing, sleepless nights.
Regelmäßig sprühen Lastwagen feinen Wassernebel auf die Straßen, sodass der Staub in der Luft schwerer wird und zu Boden fällt. Kürzlich gab es sogar einen Pilotversuch, mit Hilfe von Chemikalien künstlichen Regen zu erzeugen. Und seit dem 1. November gelten für bestimmte Autos Fahrverbote. Doch die Wirkung bleibt gering. In Delhi wächst der Frust. Hunderte Menschen am India Gate, Eltern, Aktivisten, Studenten, ein seltener Protest in der Hauptstadt. Viele tragen Masken, in den Händen selbstgemalte Schilder. Auf einem steht: I miss breathing, ich vermisse das Atmen. In diesem Jahr hat Delhi keinen einzigen Tag mit sauberer Luft erlebt. Nie fielen die Werte in den grünen Bereich. Und das wird wohl auch so bleiben, glaubt Sashi Kumar.
Es werden Versprechen gemacht, aber es passiert nichts. Die Lage ist inzwischen jenseits aller Vorstellungskraft.
Beyond imagination.
Für ihn und seine Familie fühlt es sich an wie Hausarrest, sagt er. Seine Laufschuhe, sie stehen unbenutzt in der Ecke. Bis er wieder in den Park gehen kann, wird es noch Monate dauern.
Ja, da kann man nur hoffen, dass die Politik dort das Thema zukünftig ernster nimmt. Mit dem Fortschreiten der Erderwärmung geht es für Städte aber längst nicht mehr nur darum, ihre Emissionen zu reduzieren, sondern auch darum, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Meine Kollegin Susanne Henn aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima hat sich damit beschäftigt, wie Städte ihr Wasser besser speichern können. Susanne, warum ist das Thema Wassermanagement in Städten denn so wichtig?
Naja, weil sich durch den Klimawandel die Lage so verändert hat, dass es Zeiten gibt, in denen wir zu viel Wasser haben, zum Beispiel bei Starkregen. Der sorgt dann häufig für massive Überflutungen, da wir in den meisten Städten das Wasser nicht vernünftig auffangen können. Denn da sind viele Flächen asphaltiert, also komplett versiegelt, sodass das Wasser in die Kanalisation oder gleich in Bäche und Flüsse fließt und dann ist es weg. Das gilt auch für, in Anführungszeichen, normalen Regen. Und dieses Wasser, das fehlt dann im Frühjahr oder Sommer, wenn es durch die Klimaerwärmung ja immer häufiger zu längeren Trockenphasen oder auch Dürreperioden kommt und wir Wasser zum Bewässern bräuchten. Gleichzeitig sorgt das Wasser aber auch, wenn es im Boden oder in Auffangbecken wie künstlich angelegten Seen gespeichert wird, für Kühlung. Und dann ist es natürlich auch wichtig, generell Wasser zu sparen.
Aber wie lässt sich das Wasser denn auffangen, speichern oder einsparen?
Zum Beispiel, indem wir unsere großenteils versiegelten Städte wieder entsiegeln, also Sickerpflaster auf Straßen und Gehwegen verlegen, durch die das Wasser, wie der Name schon sagt, versickert und ins Erdreich gelangt und dann auch das Grundwasser füttert. Wir können in Neubaugebieten kleine Parks anlegen, die ein bisschen muldenförmig sind und viel Wasser halten können, gerade bei Starkregen. Man kann auch kleine künstliche Seen anlegen oder Zisternen nutzen, um etwa auch das Regenwasser von Dächern zu sammeln und es später zu nutzen. Und was das Sparen angeht, im Schnitt spült jeder von uns jeden Tag 35 Liter Frischwasser die Toilette herunter, das ist eigentlich Irrsinn. Dafür kann man auch Regenwasser nehmen oder aufbereitetes Grauwasser. Das ist das Wasser, das zum Beispiel aus Duschen oder Waschmaschinen kommt. Es gibt da eine neu gebaute kleine Wohnsiedlung in Mannheim-Freudenheim. Da wird das Grauwasser gesammelt, in der hauseigenen Anlage gereinigt und dann wieder für die Toilettenspülung und auch für die Waschmaschinen genutzt. Und damit lassen sich rund 40% Frischwasser einsparen.
Aber sind es dann nicht enorme Mehrkosten, die da entstehen?
Klar, umsonst gibt es das nicht. Zisternen oder Ähnliches kosten natürlich Geld, aber wenn man ohnehin neu baut, dann kann man das ja mitplanen und einbauen. Diese Wasserwiederaufbereitung in Mannheim hat gemeinsam mit einem kleinen Teich, der auch noch angelegt wurde, gerade mal 1% der Gesamtkosten ausgemacht. Das sagen die Verantwortlichen an der Technischen Universität Darmstadt, die das Projekt mitgeplant haben. Auch wenn saniert wird, kann man einiges ohne allzu große Mehrkosten gleich mitmachen. Schwieriger ist es in der Stadt zum Beispiel Gehwege, Straßen oder auch Plätze zu entsiegeln, also mit Sickerpflaster zu belegen. Denn da ist es oft nicht mit dem Abtragen der obersten Schicht getan. Das Wasser muss ja auch bis zum Grundwasser durchsickern können. Da müssen dann oft mehrere Schichten verändert werden und das kostet natürlich Geld. Aber das ist immer noch vermutlich deutlich günstiger als die Kosten, die Dürreperioden, Hitzestress oder auch Überflutungen erzeugen. Also es lohnt sich in jedem Fall.
Ja, danke, liebe Susanne. Ja, und noch dazu geht es dabei ja auch um Sicherheit, die sich mit Geld vielleicht gar nicht aufwiegen lässt, weil Überflutungen ja auch Menschenleben kosten können. Das weiß man auch im tropischen Singapur. Anders als viele andere Städte Südostasiens hat Singapur Starkregenfälle gut im Griff. Durch Betonkanäle, die schon in den 80er Jahren angelegt wurden, kommt es hier kaum zu Überschwemmungen. Das Problem, dass die künstlichen Flüsse auch als Naherholungsgebiete taugen könnten, das wurde in den 80er Jahren nicht mitgedacht. Jetzt soll sich das ändern. Christiane Justus.
Das Wasser des Kallang Rivers fließt ganz gemächlich, umgeben von grünen Wiesen, Palmen, Sträuchern, im Wasser große Steine als Fußtritte. Die Singapurerin Mefang ist mit ihrem 8-jährigen Sohn hierher in den Bishang Ang Mo Kio Park gekommen. Sie schauen in der Abendsonne die Wasserschildkröten im Fluss an.
Sure, we love it here.
Wir lieben es hier, sagt sie. Es ist ein sehr schöner Naturspielplatz. Es ist sehr sauber hier, also kein Grund zu irgendwelcher Sorge. Die Familie wohnt hier gleich um die Ecke, in einem der großen Wohnblöcke im Stadtteil Bishan. Wo heute grüne Auen sind und der Kallang River im geschwungenen Flussbett fließt, verlief noch vor wenigen Jahren ein breiter, abgesperrter Betonkanal. Gebaut in den 1980er Jahren, um Regenwasser schnell und effektiv abzuleiten und Überschwemmungen zu verhindern. Die Stadt wagte hier ein Experiment, erklärt Professorin Cheong Kun Han.
You cannot have all these concrete drains.
Man kann nicht überall in Singapur Betonkanäle haben. Wir mussten das verbessern, auch wegen dieser Betonästhetik.
Zwischen den Hochhäusern in Bishan wurde der Betonkanal aufgebrochen, auf einer Strecke von fast 3 Kilometern. Der Fluss in einer großen Parkanlage renaturalisiert. In den breiten Auen verlangsamen sich die Wassermassen. Das nimmt Druck vom gesamten Entwässerungsnetz.
Most floods occur because of
Die meisten Überschwemmungen entstehen durch sehr intensive Regenfälle innerhalb kurzer Zeit. Eine halbe Stunde, eine Stunde, 2 Stunden, richtig? Und die meisten unserer Abflüsse und Kanäle sind nicht in der Lage, so viel Wasser aufzunehmen. Wir nutzen den Park jetzt als Überschwemmungsgebiet. Er wird zu einem Regenwasserauffangbecken, sammelt das Wasser und hält es etwa 2 bis 3 Stunden lang zurück. Dann fließt es langsam weiter in das verbleibende Netz aus Abflüssen und Kanälen, bis zu unserem Süßwasserreservoir. So funktioniert das.
Mittlerweile hat der Bishan Ang Mo Kio Park Preise für gelungene Stadtentwicklung erhalten. Die Auen im Park werden bei Regen überflutet. Der Kallang River wird breit, Seen entstehen. Überall sind deshalb Hinweisschilder aufgestellt. Parkbesucher müssen bei Regen zurück auf die höher gelegenen Wege. Entlang der Auen wurden spezielle Pflanzen und Befestigungsmaterialien verwendet, um die Ufer mitten im Stadtgebiet zu stabilisieren. Sumpfpflanzen reinigen das angestaute Wasser. So sind kühlende Naherholungsgebiete inmitten der Millionenmetropole entstanden. Mittlerweile gibt es in Singapur mehrere Parks, die in das Regenwassersystem integriert sind. Die Stadt investiert Millionensummen, um sich den neuen Klimabedingungen anzupassen und die Lebensqualität mitten in den Tropen zu erhalten. Für die Bewohner im Stadtteil Bishan hat sich diese Modernisierung schon jetzt gelohnt. Mifangs Sohn wächst mitten in der Stadt auf und erlebt trotzdem die Natur. Besonders liebt er die Wasserschildkröten.
Ja, das macht doch Lust auf die Städte der Zukunft und vielleicht auch auf einen Parkspaziergang. Das war's für heute mit Global, dem Umweltmagazin. Ich bin Margareta Holzreiter. Machen Sie's gut.